das ist keine neue Folge vom Gesprächsstoff. Das ist die Live-Aufzeichnung vom «Bund im Gespräch» aus dem Bierhübeli in Bern. Der Bundesrat, der Beat Jans, der seit knapp 1,5 Jahren im Amt ist, hat geredet über seine herausfordernde Zeit als Asylminister, wo in ganz Europa der Unmut über die Migration steigt. Wie er den Vorwurf, er sei ein Ankündigungsminister, verteidigt, was er der SVP-Initiative entgegenhebt, die auch Zuwanderung aus der EU stark einschränken will, wie er als Basler SP-Bundesrat unser Verhältnis zu Europa sieht und wie es ihm eigentlich in Bern gefällt. Moderiert ist der Abend von der Larissa Rhein. Sie ist Leiterin von der Bundeshausredaktion von Tamedia. Die nächste reguläre Folge vom Gesprächsstoff gibt es am Freitag in einer Woche wieder. Bis dann. Tschüss zusammen.
Guten Abend miteinander. In erster Linie mal danke vielmals an Herrn Bundesrat, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns heute Abend. Wir werden uns zuerst etwa eine Stunde lang unterhalten, und zwar über Themen von, wir haben es schon ein bisschen gehört, EU, Asylpolitik, das Geschehen auf der ganzen Welt. Und dann haben Sie alle im Publikum die Möglichkeit, also vielleicht nicht ganz alle, aber Fragen zu stellen. Und darum können Sie sich vielleicht während dem Gespräch schon mal ein bisschen Gedanken machen, was Sie dann am meisten interessiert am Herrn Jans. Es wird auch bald politisch, keine Angst, aber wir starten mit Basel, obwohl vorher der Marcello Oder mal gesagt hat, es wird nicht so viel um Basel gehen heute Abend. Aber weil wir natürlich in Bern sind heute Abend und zweitens beim Bund im Gespräch, habe ich eine Frage, die beides ein bisschen verknüpft. Und zwar, Sie sind ja ein überzeugter Basler, Sie pendeln aber doch ab und zu am Wochenende zumindest zurück in Ihre Heimatstadt. Was ist in Bern denn eigentlich besser als in Basel?
Also Fußball ist es nicht unbedingt. Aber ich schätze hier die Lebensqualität in dieser Altstadt und der öffentliche Verkehr enorm. Und es ist vielleicht schon ein bisschen Klischee, aber es stimmt eben auch, die Gemütlichkeit und die Ruhe, die ich spüre, manchmal hier in der Stadt, die schätze ich sehr.
Jetzt muss ich da nur das Wasser irgendwie aufbringen, dann könnten wir noch etwas trinken. Voilà. Jetzt haben Sie gesagt, es ist vielleicht eben der Fußball nicht unbedingt, aber wir hören jetzt eine Aufnahme, und zwar ist es so, ich habe Sie im Vorfeld gebeten von dem Abend, dass Sie uns ein paar Töne mitbringen. Ein paar Töne aus Ihrem privateren Teil des Lebens, aber auch aus Ihrem Leben als Bundesrat. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, es lohnt sich also bis am Schluss dran zu bleiben, weil meiner Meinung nach kommt der beste Ton am Schluss. Aber als erstes hören wir jetzt einen, wo es um Leidenschaft und um Basel geht und ja, natürlich auch um Fußball. Also ich nehme jetzt mal an, das ist nicht aus der Muttenzer-Kurve, weil sonst wäre es noch einiges lauter gewesen und wahrscheinlich auch die Choreografie noch ein bisschen abgestimmter. Was haben wir da gehört?
Es ist mir ein bisschen peinlich. Es war eine Penalty, die ich geschossen habe, bei Marvin Hitz, im Goalie vom FC Basel. Die haben mich eingeladen, mal ein Training mit ihnen zu verfolgen. Der Captain oder der Präsident hat gefunden, ich müsste doch einmal besuchen, wenn ich schon ein Fan bin. Und dann haben sie mir zur Ehre am Schluss die Möglichkeit gegeben, Penalty zu schiessen. Und der Marvin Hitz, also ich habe ihn probiert, wirklich in die Ecke zu schiessen, aber der Marvin Hitz unten rechts hat den gehabt, ohne Problem. Und er war so freundlich, ihn so abprallen zu lassen, dass er genau zu mir zurückkommt und das Goal leer ist, weil er liegt ja am Boden. Und ich habe ihn drüber geschossen.
Also in dem Fall zweite Karriere nach dem Bundesrat im Fußball vielleicht eher nicht?
Nein, ich glaube, sie ist schon einige Zeit abgefahren, aber vielleicht im nächsten Leben wieder.
Wie oft trifft man sie dann im Stadion an?
Ja, nicht mehr so viel, muss ich ehrlich sagen. Da fehlt mir inzwischen schon ein bisschen Zeit. Aber ich bin auch seit die Bundesrat, glaube schon zwei oder dreimal bin ich schauen. Es ist halt, das ist etwas spitz wie eine Erkrankung. Eine chronische, die hat man und die kriegt man nicht mehr los. Ich bin so aufgewachsen mit dem. mit dem Virus. Seit mein Vater mich als kleiner Bub zum ersten Mal ins Stadion mitgenommen hat, habe ich das. Und ich bin dann auch immer, wenn der FC Basel spielt, bin ich ziemlich nervös. Aber ich glaube, ich habe jetzt genug geredet. Ich bin hier in Bern. Ich respektiere, dass Bern eine ganz tolle Mannschaft hat. Ich bin grosser Respekt und ich bin überzeugt, bei denen kommen auch wieder bessere Zeiten.
Also dann wechseln wir, glaube ich, zu einem weniger heiklen Thema, und zwar zu der EU. Mit dem Thema würde ich nämlich gerne den politischen Teil vom Abend starten. Es hat da Aktualität gegeben. Letzte Woche hat der Bundesrat entschieden, dass er dem Parlament empfiehlt, dass ein fakultatives Referendum zu dem neuen Vertragspaket mit der EU soll langen. Das heisst, dass es keine Stände mehr bräuchte. Der abschliessende Entscheid für das ist beim Parlament, aber eben der Bundesrat hat da wie schon mal vorgespurt. Ich nehme jetzt an, das ist im Sinn von Ihnen als SP-Justizminister. Aber verstehen Sie auch die Leute, die sagen, das ist doch jetzt so eine wichtige Frage, die etwas so auch grundlegende Sachen mit sich bringt, dass eigentlich Kantone auch das Mitspracherecht haben
sollten? Der Maßstab ist die Bundesverfassung. Die Frage, wie die politischen Rechte geregelt sind, wird bei uns in der Bundesverfassung geregelt. Und die in Artikel 140 sagt, wenn eine Abstimmung oder etwas beiden im Ständemehr und im Volksmehr unterbreitet wird, also ein obligatorisches Referendum nötig ist. Und für den Bundesrat ist klar, wenn man den Verfassungstext liest, das Verhandlungspaket erfüllt das Kriterium nicht. Es gibt nur eine obligatorische Abstimmung, wenn wir an einer supranationalen Organisation teilnehmen. Und das ist hier nicht erfüllt. Oder wenn wir uns in einem Sicherheitsverbund, also in einer Organisation, wo wir gemeinsam quasi Verteidigung organisieren, Landesverteidigung anschließen, dann wäre ebenfalls ein Grund für ein obligatorisches Referendum. Aber was wir jetzt hier beschlossen haben, das ist die Stabilisierung und die Weiterentwicklung des bilateralen Wegs. Und das ändert unsere Institutionen nicht. Das tut auch nicht grundsätzlich unsere Außenpolitik auf den Kopf stellen. Und es tut auch nicht das Verhältnis zwischen Bund und Kanton verändern, sondern es ist eine Weiterführung von dem, was wir jetzt Jahrzehnte auch erfolgreich mit der EU zusammen gemacht haben. Und darum kann es nicht einem obligatorischen Referendum unterstellt werden.
Es gibt aber da noch so einen Term sui generis, da gehen wir jetzt nicht nur weiter darauf ein, sondern so schlafen uns da alle gerade raus, was das genau juristisch bedeutet. Aber es gibt dort Juristen, die argumentieren, da gibt es eine gewisse Flexibilität. Und weil die Verträge jetzt die dynamische Rechtsübernahme bringen, also dass man sagt, man übernimmt grundsätzlich EU-Recht, aber die Schweiz kann immer auch entscheiden, dass sie etwas nicht übernimmt. Wenn wir ehrlich sind, wird es dann aber viele Sachen geben, wo wir nicht eine extra Abstimmung werden machen darüber, ob wir es übernehmen, weil es nicht so grosse Änderungen sind. Und gerade aus dem Standpunkt könnte man doch sagen, müsste doch die Ausnahmebestimmung jetzt in dem Fall möglich sein, weil eben die dynamische Rechtsübernahme weitergeht als bei sämtlichen anderen Bilateralen, die wir bis jetzt hatten.
Das obligatorische Referendum sui generis, oder? Das heisst eigentlich, dass das Parlament unabhängig von der Verfassung kann entscheiden, jetzt machen wir trotzdem das doppelte mehr. Aber auch diese Frage, die muss sehr, sehr gut überlegt sein. Der Bundesrat ist zum Schluss gekommen, in diesem Fall ist das nicht erfüllt, die Kriterien. Aber die muss wirklich sehr gut überlegt sein. Man darf nicht vergessen, wenn man das doppelte mehr verlangt, Stände mehr also auch noch, dann erlaubt man unter Umständen in einer Minderheit von der Bevölkerung eine Mehrheit zu überstimmen. Das wäre basiert zum Beispiel im Fall von der bilateralen 2, die hat man auch im Fakultativ, also einfaches Mehr unterstellt und nicht im obligatorischen doppeltes Mehr. Bilaterale 2, die wären gescheitert am Stände mehr. Dort war es 12-11 gewesen. Nein, 13-12. Und es war interessant, im Kanton Uri sind 3000 Leute mehr dagegen als dafür. Und diese 3000 haben gemacht, dass Uri im Neilager war. Also da hat man quasi Stände mehr, hat man nicht gehabt. Aber diese 3000 hatten 125'000 überstimmt, die im Volksmeer dafür waren. Oder? Und darum muss man die Frage wirklich gut überlegen. Und es ist richtig, sich hier an der Verfassung zu orientieren. Der Bundesrat hat nicht gesagt, es gibt es unter keinen Umständen. Das darf nie sein, dass das Parlament trotzdem, gerade bei völkerrechtlichen Verträgen, ein sui generis obligatorisches Referendum bringt. Aber in diesem Fall hat der Bundesrat gesagt, jetzt hier ist es nicht richtig. Und wir dürfen auch nicht ganz vergessen, es hat einmal eine Volksabstimmung gegeben, im 2012, die genau das wollte, die gesagt hat, jeder völkerrechtliche Vertrag muss einem obligatorischen Referendum, also einem doppelten Mehr, unterstellt werden. Und die Volksinitiative ist mit 75% Nein abgelehnt worden. Und es ist von dem her nicht ganz unproblematisch, wenn man es dann trotzdem macht.
Also ich glaube, wir könnten den ganzen Abend über das Thema diskutieren. Aber es gibt ja noch andere interessante Aspekte an diesen Verträgen, an diesen etwa 1800 Seiten mit Anhängen und allem, die Sie sicher gelesen haben, aber wir leider alle noch nicht. Ich nehme jetzt an, Sie können uns nicht alles sagen, was da drin steht, aber wir reden noch über die Schutzklausel, weil das ja Ihr Fachgebiet ist. Wie wollen Sie sicherstellen, dass die effektiv etwas nützt? Also wie wollen Sie sicherstellen, dass wenn die Arbeitslosigkeit wirklich steigt in der Schweiz, dass wir etwas machen können, je nach Branche, um die Zuwanderung zu begrenzen aus der EU?
Ich werde im Bundesrat eine sehr selbstbewusste Vorlage unterbreiten. Im Sinn von, dass wenn wir wirklich wirtschaftliche Probleme haben, dass wir die auch anrufen können, dass wir dann über das zusätzliche Instrument, das wir jetzt ausgehandelt haben, das ist neu, das haben wir noch nicht gehabt bis jetzt. Wir haben zwar die Personenfreizügigkeit schon heute und es gibt auch eine sogenannte Ventilklausel, aber wir haben es bis jetzt nicht verhandelt gehabt, wie und wenn man die darf anrufen. Jetzt haben wir das verhandlungsmässig quasi abgesichert mit dieser Schutzklausel. Und da werden wir im Bundesrat einen Vorschlag unterbreiten. Er hat bereits den Eckwert definiert, also er hat den Auftrag bereits erteilt, der griffig ist, der durchaus die Möglichkeit schafft, dass man dann, insbesondere wenn die Zuwanderung zu schnell geht, Gesellschaftsverträglichkeit nicht mehr gegeben ist, wenn die Bevölkerung zu schnell wächst, die Arbeitslosigkeit schnell wächst, gewisse Probleme entstehen, vielleicht auch in der Sozialhilfe, dass wir dann die Schutzklausel prüfen können. Aber ich sage bewusst prüfen, weil ich glaube, das grössere Hindernis bei dieser Schutzklausel ist nicht unbedingt der Mechanismus selber. Den wollen wir etablieren, dass das wirklich möglich ist. Sondern die Frage, wollen wir das denn wirklich in diesem Moment? Wir wissen heute noch nicht, was das für Situationen sind, wo wir dann reinkommen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Zuwanderung zum ganz grossen Teil in den Arbeitsmarkt erfolgt. Die meisten Menschen kommen hier hin, weil sie einen Job haben oder eine Ausbildung. Oder weil der Mann oder die Frau einen Job hat, oder Familiennachzug. Aber 93% der Zuwanderung sind quasi nicht im Asylbereich, sondern wirklich im Arbeitsbereich. Und wenn wir dann hingehen und sagen, jetzt wollen wir das kontingentieren, jetzt wollen wir das abschrauben, dann sagen wir der Wirtschaft, du kommst hier nicht mehr zu deinen Arbeitskräften, so wie du das bis jetzt gemacht hast. Du musst die inländischen Arbeitskräfte noch mehr bevorzugen, obwohl man das heute eigentlich schon muss. Das kann auch Unsicherheit in der Wirtschaft auslösen. Und am Schluss gar nicht das sein, was wir wollen. Ich denke jetzt, wenn es zum Beispiel auch darum gäbe, dass wir mehr Pflegepersonal brauchen aus dem Ausland, dann wird möglicherweise eine Mehrheit der Bevölkerung nicht wollen, dass wir hier kontingentieren.
Also wenn ich das richtig verstehe.
Das tut mir noch relativ wichtig. Ich möchte keine Versprechungen abgeben, dass dann einfach ein Automatismus ist und dann ist alles gut. Sondern ich möchte sagen, wir haben dann ein griffiges Instrument, Und dann braucht es eine Diskussion mit den Kantonen, das ist vorgesehen, mit den Sozialpartnern, Abgeber, Abnehmer, aber auch mit den Kommissionen im Parlament, wenn wir oder wenn wir das jetzt anrufen oder wenn wir das nicht anrufen. Und die Diskussion wird nicht einfach werden, weil ich möchte es wirklich auch nochmal betonen, Zuwanderung führt zu mehr Wohlstand. Das ist verkoppelt, die 30 wirtschaftlich erfolgreichsten Volkswirtschaften in der Welt sind auf Zuwanderung angewiesen.
Sie können das Argument gerade weiterführen. Ja. Ich möchte noch kurz die 10-Millionen-Schweiz-Initiative einführen, die ja von der SVP lanciert worden ist und wo wir auch bald darüber abstimmen werden, voraussichtlich eben noch vor der EU-Vertragsabstimmung. Und dort ist es ja so, also es gibt in der Bevölkerung ein Unwohlsein oder in Teilen von der Bevölkerung ein Unwohlsein, eben nicht nur gegenüber der Asylmigration, sondern auch der Personenfreizügigkeit, weil man sagt, auf dem Mietmarkt wird es schwieriger, es wird enger, also auf der Autobahn steht man im Stau, im ÖV wird es enger und so weiter. Jetzt hat die SVP die Initiative lanciert und sie haben vorgesagt, einen selbstbewussten Vorschlag bei der Schutzklausel. Sie haben eigentlich einen linken und auch sehr links selbstbewussten Vorschlag gebracht für einen Gegenvorschlag, aber sie sind gescheitert damit im Bundesrat. Ist jetzt das Symbolpolitik gewesen? Haben sie einfach sagen, ich mache auch mal einen Vorschlag, der meiner Partei passt? Oder haben Sie wirklich unterschätzt, dass Sie mit dem in einem bürgerlich dominierten Bundesrat scheitern werden?
Nein, ich bin nicht gescheitert. Das ist ganz normal. Ich bin mit einem Diskussionspapier in den Bundesrat gegangen und habe verschiedene Optionen ausgelegt. Und der Bundesrat hat nachher entschieden, welche Optionen das er weiterverfolgen will. Und wir haben dort also flankierende Massnahmen ergriffen. Einerseits geht es dort darum, das inländische Arbeitskräftepotenzial noch besser auszunutzen, also die da sind, besser in den Arbeitsmarkt zu bringen. Da gibt es verschiedene Entscheide dazu. Das haben wir mit den Sozialpartnern ausgeschafft und 12 aus meiner Sicht wichtige und griffige Massnahmen beschlossen. Dann haben wir aber auch gesagt, im Bereich Wohnungsmarkt wollen wir etwas machen. Wir haben beschlossen, dass wir den Fonds de Roulement, mit dem kann man gemeinnützige Wohnungen subventionieren, vom Bund her, dass wir den aufstocken. Das ist ein wichtiges Instrument in gewissen Gemeinden und Städten, um günstigen Wohnungsbau zu erhalten und zu fördern. Dann haben wir beschlossen, Lex Koller zu verschärfen, damit der Druck auf dem Wohnungsmarkt sinken kann, weil weniger ausländisches Geld in unseren Wohnungsmarkt reindruckt. Und so haben wir aus meiner Sicht ganz wichtige Beschlüsse gefasst, flankierend, weil wir schon auch sehen, dass wenn Zuwanderung schnell geht, dass es dann die Gesellschaft vor grosse Herausforderungen setzt. Und dann können wir und wir begegnen diesen Herausforderungen jederzeit. Da drücken wir die Augen nicht dazu. Es ist einfach die Initiative von der SVP, die bringt keine Lösungen, die bringt auch keine Schutzklauseln, wie wir sie jetzt ausgehandelt haben.
Sie bringt unter anderem voraussichtlich ein Ende von der Personenfreizügigkeit mit der EU, wenn man eben klare Obergrenzen setzen muss. Jetzt haben Sie Massnahmen erwähnt, die man ergreift, aber es ist nicht ein formeller Gegenvorschlag gegen die Initiative, oder? Das heisst, wenn die Bevölkerung über das abstimmt, muss es ihnen kommunikativ auch noch gelingen, um quasi zu sagen, hey, wir haben dann schon damals mal etwas gemacht, um diese Initiative zu kontern. Ist das nicht eine sehr riskante Strategie?
Nein, ich glaube, das Problem, das es gibt, die muss man anschauen, dann muss man ins Angesicht schauen und sich überlegen, was sind Lösungen dazu. Und genau das hat der Bundesrat gemacht. Er ist angegangen, wo haben wir denn wirklich Probleme, wenn die Zuwanderung zu schnell geht, was können wir machen? Eine Schutzklausel einführen, dass wir dann mit der EU, und zwar im Einverständnis mit unseren wichtigsten Partnern, können bis und mit Kontingent einführen. Wir haben Wohnungsnot adressiert, wir haben den Arbeitsmarkt adressiert, damit die Firmen die Leute eben in erster Linie in der Schweiz suchen mien und nicht im Ausland. Und so weiter. Das ist von mir aus gesehen eine gute Politik. Der Bundesrat hat da gute Entscheidungen gefällt. Zu denen stand ich voll. Und ich finde es richtig, Problem für Problem anzuschauen und Massnahmen zu ergreifen, die wirken. Und das machen wir.
Problem für Problem kommen auch von der anderen Seite des Atlantik, wenn man das mal so sagen im Moment. Oder respektive, man kann es auch positiv formulieren, Herausforderungen, so im PR-Sprech sozusagen. Darum kommen wir jetzt zum Thema, wo seit 100 Tagen und noch ein bisschen mehr nicht mehr so vermeidbar ist, und zwar die USA, die Politik von Donald Trump und von seiner Regierung und die Konsequenzen, die das für Europa und auch für die Schweiz hat. Herr Jans, wie besorgt sind Sie eigentlich?
Ja, ich glaube, das muss alle Politikerinnen und Politiker auf dieser Welt besorgen. Oder dass wir in den USA Zeichen bekommen, die für die ganze Welt schwierig sind. Der Handelskrieg, der jetzt lanciert worden ist, die Zölle, die führen ganz klar zu minderen Einkommen auf der ganzen Welt. Die Kaufkraft nimmt ab, inklusive in den USA. Gerade gestern sind dort die Wirtschaftswachstumszahlen korrigiert worden. Und man sieht jetzt, dass in den USA von 2,2 Wachstumsprozent Wachstumsprognose auf Null aber korrigiert worden ist. Also das sind beunruhigende. Natürlich in erster Linie schadet das auch den amerikanischen Bürgerinnen und Bürgern. Aber es ist auch für uns natürlich eine unglaubliche Herausforderung. Wir als kleines Land, das so stark vernetzt ist und Handel treibt mit der ganzen Welt, wären von solchen Zoll auch stark betroffen. Es würde auch für uns eine Kaufkraftschwäche bedeuten. Die Preise würden hochgehen in gewissen Produkten. Und das ist natürlich ganz klar, dass der Bundesrat sofort gefordert ist und alles, was er kann, unternimmt, um den Kaufkraftverlust für die Bevölkerung abzuwenden.
Das fällt jetzt nicht ganz in Ihr Departement, aber ich erlaube mir trotzdem, weil Sie haben ja Zölle jetzt auch selber angesprochen, eine Frage zu dem. Also jetzt sind ja Ihre Kollegen, Guy Parmelin und Karin Keller-Sutter, sind nach Washington gereist, haben dort erste Gespräche geführt. Weiss aber noch sehr wenig dazu, was dann jetzt die Schweiz konkret will anbieten, was die USA interessiert. Glauben Sie, der Bundesrat ist auf einem guten Weg, um da einen Deal aushandeln und die 31% oder 32% Zölle, man ist ja nicht mal sicher gewesen, wie viel es dann tatsächlich sein wird, verhindern für die Schweiz?
Ich glaube, es ist ein Zwischenerfolg, dass man sagen kann, die Gespräche laufen noch. Aber mehr kann man schlicht und einfach zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Die Bundespräsidentin und der Bundesrat Parmelin haben in diesem Sinn Angebote gemacht. Aber sie können auch nicht sagen, ob das jetzt reicht, damit die Schweiz die angekündigten, was sind es, über 30% Zoll muss zahlen für, also respektiv für Exportprodukte muss die in dieser Höhe verzollen. Also, ob das wirklich abgewendet werden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Aber es ist wichtig, dass man sieht, unsere Exportwirtschaft, und da gehören ganz viele KMUs auch dazu, die sind auch in den USA, bei 10% von unserem Export geht in die USA. Und wenn jetzt der Export stark behindert wird, dann schlägt das auch sofort auf unsere Wirtschaft sich nieder und eben mindert die Kaufkraft auch in der Schweiz. Und das wollen wir verhindern.
Ihre Partei, die SP, die sagt ja, man sollte Trump die Stirn bieten, man sollte stärker auftreten, nicht kuschen vor der US-Regierung, sich mit der EU absprechen, allenfalls Gegenzölle beschliessen. Warum finden Sie, das ist keine zielführende Strategie?
Ich glaube, wichtig ist, dass man, wenn wir Entscheidungen treffen, auch immer überlegen, was bedeutet das für unsere anderen Partner, für die EU zum Beispiel. Die EU ist jetzt handelsmässig dreimal wichtiger als die USA. Und Die EU fährt einen anderen Kurs, das ist eine riesige Wirtschaftsmacht. Die haben mehr Konsumentinnen und Konsumenten als die USA. Die können natürlich auch ein gewisses Gewicht, eine gewisse Macht aufs Spielfeld legen. Wir können das nicht. Und darum müssen wir mit dem, was wir haben, in die Gespräche hineingehen. Bundespräsidentin und Kollege Parmelin, die sind sich natürlich bewusst, wir können denen nichts anbieten, wo am Schluss in der Bevölkerung auch nicht mehrheitsfähig ist oder im Parlament abgelehnt wird. Dann wäre der Schaden wahrscheinlich noch grösser als der Nutzen, oder? Wenn wir denen irgendwelche Versprechungen machen, die wir nachher gar nicht können halten. Also ich glaube, sie sind sich sehr bewusst, dass letztlich der Handlungsspielraum, das, was sie können anbieten können, auch beschränkt ist. Aber sie sind von mir aus gesehen sehr, sehr ruhig und klar unterwegs gewesen bis jetzt. Und das ist wichtig für uns. Ich unterstütze voll und ganz, was sie im Moment jetzt in den USA verhandeln. Aber ich bin nicht in den Verhandlungen selber drin, das muss ich auch sagen. Oder? Da laufen jetzt sehr viele Gespräche und das sind eben so Sondierungsgespräche. Erst wenn wir wissen, was da dabei rauskommt, kann ich auch beurteilen, so wie sie auch, wie gut das Resultat ist. Wichtig ist, dass wir jetzt wirklich alles unternehmen, was in unseren Möglichkeiten steht, um das abzuwenden.
Sie haben es gesagt, die EU bringt wirtschaftlich mehr Gewicht auf die Waage als Handelspartner von der USA als die Schweiz, auch wenn die Schweiz zum Beispiel bei den Investitionen sehr wichtig ist, auch für die USA. Aber trotzdem muss man sagen, in der EU hat es Politikerinnen und Politiker gegeben, die sich gewagt haben, zu widersprechen öffentlich, die auch Haltung gezeigt haben, die gesagt haben, wir sind mit dem und dem nicht einverstanden, was derzeit in den USA passiert. In der Schweiz ist man sehr viel zurückhaltender. Das ist jetzt ein Kritikpunkt, wo man nicht nur aus eben der SP gehört, sondern wir haben zum Beispiel letztens auch unsere Leserinnen und Leser bei der Media befragt, was sie sich vom Bundesrat würden wünschen. Und die haben gesagt, ein klares Auftreten und auch ein selbstbewusstes Auftreten und ein entschlossenes vom Bundesrat gegenüber den USA, dass man eben auch mal eine Kritik wagen würde. Wäre es nicht auch mal an der Zeit, gewisse Entscheidungen, zum Beispiel was Forschungsfreiheit angeht oder andere heikle Themen, die auch weltweite Implikationen haben, zu kritisieren?
Oder wenn man diplomatisch unterwegs ist, wenn man ein Ziel verfolgt, und ich habe es vorher erklärt, das ist wichtig, dann adressiert man solche Sachen. Man macht es einfach auf eine Art und Weise, dass die andere Seite in dem Sinn auch als Gesicht wahren und dass man am Schluss vorwärts kommt. Aber es ist ganz klar, dass die Schweiz steht für Meinungsfreiheit, die Schweiz steht für Wissenschaftsfreiheit, die Schweiz steht auch für die Trennung der Institutionen, also die Unabhängigkeit der Gerichte. Das sind Werte, die werden jetzt in einer Gesellschaft, wo das zum Teil sogar in den USA hinterfragt wird, umso wichtiger. Und das ist immer auch die offizielle Geschichte gewesen, die die Schweiz gesagt hat. Wir stehen zu einer Welt, die regelbasiert ist. Man haltet sich an die Abkommen, man haltet sich auch an Konventionen und internationale Regeln. Diese Werte, die gehören zu der Schweiz, die geben wir nicht auf. Die verteidigen wir und die werden wir erst recht jetzt in dieser Situation einfordern.
Also das heisst, wir könnten damit rechnen, dass das hinter den Kulissen in den Gesprächen, die geführt wurden, mit Minister in Washington thematisiert wurde und vielleicht sogar beim Telefonanruf zwischen der Bundespräsidentin und dem US-Präsidenten.
Ich sage es nochmal, die Frage ist immer, wie man so etwas auch adressiert und wie man das anspricht und wenn man es anspricht. Und über das Telefon kann ich jetzt nichts sagen.
Sie können aber etwas sagen zu einem Einspieler, den wir jetzt gerade hören. Den haben nicht Sie mitgebracht, sondern den habe ich ausgesucht. Er ist von Ihrer ersten Mai-Rede von letzter Woche.
Wir werden uns von den Negativneuigkeiten aus aller Welt und den Windböen von rechts nicht niederdrücken lassen.
Was meinen Sie mit den Windböen von rechts?
Es gibt natürlich wenn man die Abstimmungsresultate, die Wahlresultate anschaut in verschiedenen Ländern, gibt es Verschiebungen und rechtspopulistische Parteien legen zu. Das ist sicher eine Beobachtung, die weltweit ein bisschen festgestellt werden kann. Es gibt aber bereits Gegenreaktionen, wenn man jetzt auf Kanada schaut, wenn man auf Australien schaut. Also es gibt immer auch Reaktionen darauf. Mir ist es wichtig, zu sagen, dass uns das nicht lähmen soll, sondern dass wir immer ein bisschen aus grösserem Bild sehen, Ruhe bewahren und uns überlegen, was uns wirklich wichtig ist. Und das habe ich vorher gesagt, die Werte, die Institutionen, die auch faktenbasierte, wissenschaftsbasierte Politik, die wollen wir nicht aufgeben und wir wollen uns an unsere humanitäre Tradition, an unser Bekenntnis zu den Menschenrechten, und dem wollen wir uns auch in Zukunft orientieren.
Sie selber treffen ja die Windböen von rechts, vor allem dann, wenn es um Asylpolitik geht. Dort hat die SVP schon immer einen sehr harten Ton eingeschlagen, auch gegen SP, auch gegen ihre Vorgängerin, die Elisabeth Baumschneider im Justiz- und Asyldepartement, wenn man das so sagen kann. Aber jetzt ist auch die FDP, die da durchaus auch den Ton noch ein bisschen verschärft hat in letzter Zeit. Jetzt möchte ich Sie wirklich bitten, in einer Kurzzusammenfassung, aber sagen Sie uns doch mal, wo haben Sie eigentlich Verbesserungen erreicht im Asylbereich in den letzten knapp anderthalb Jahren?
Wenn man ganz einfach zusammengefasst, kann man sagen, die Asylzahlen, seit ich im Amt bin, gehen die Asylzahlen zurück, so stark zurück. Ich will das nicht einfach alles auf mich nehmen, aber es relativiert, glaube ich, ein bisschen den Lärm, der zum Teil gemacht wird. Wir haben aber wirklich sehr viele Massnahmen ergriffen, die ich sage, aus linker Politik gut und richtig sind, aber auch aus rechter Optik gut und richtig sind. Einerseits haben wir, das ist mir ganz wichtig, das Asylverfahren beschleunigt. Es gibt, als ich das Amt antrete, habe ich 16'000 Pendenzen gehabt. Das sind Fälle, die quasi in der Schublade sind und nicht bearbeitet werden. Menschen, die auf den Asylentscheid warten, zum Teil in Kantonen, zum Teil schon seit Jahren. Und die können nicht in den Arbeitsmarkt integriert werden, weil sie haben ja noch keinen Schutzentscheid. Sie können aber auch nicht zurückgewiesen werden, weil sie noch nicht abgelehnt worden sind. Und das ist aus meiner Sicht eine ganz schlechte Entwicklung. Und da haben wir gesagt, wir werden das sofort als oberste Priorität, die Pendenzen weg. Jetzt haben wir schon, seit ich dort bin, über die Hälfte von denen, die wir abbauen müssen, haben wir können abbauen. Also im Laufe des nächsten Jahres werden wir so weit sein, dass es keine Fälle mehr in der Schublade gibt.
Vielleicht
das ist schon mal das erste, aber es gibt noch ganz viel.
Denke ich da ganz schnell ein, dann können Sie nachher den zweiten Teil sagen. Sie haben gesagt, eben, das sind Massnahmen, die links und rechts eigentlich gefallen. Jetzt hat es aber an dieser Massnahme, also zum Beispiel an der Beschleunigung, jetzt auch bei Maghrebiner spezifisch, hat es Kritik gegeben. Also dort sind die 24-Stunden-Verfahren eingeführt worden für Leute, wo man weiss, dass sie sehr schlechte Chancen auf Asyl haben. Aber ausgerechnet aus dieser Region sind eigentlich die Zahlen dann nicht zurückgegangen. Also dort, wo sie eine Massnahme getroffen haben, das ist Kritik von rechts. Und die Linken sagen, das sei eigentlich unmenschlich, respektive man gibt diesen Leuten gar nicht die Chance auf ein faires Verfahren innerhalb von 24 Stunden, weil man kann gar nicht alle Argumente vorbringen, man hat gar nicht Zeit, man wird völlig überrumpelt.
Doch, sie haben ein faires Verfahren. Auch in diesem Verfahren kriegen sie wie alle Asylsuchenden eine Rechtsbegleitung. Das heisst, es ist jemand aus einer NGO dort und beobachtet, werden alle Fragen richtig gestellt und ist der Entscheid korrekt. Wenn der Entscheid nicht korrekt ist, können auch in diesem Fall, auch im beschleunigten Verfahren, können sie vom Bundesverwaltungsgericht den Fall weiterziehen. Und mir ist bis jetzt noch keine Korrektur vom Bundesverwaltungsgericht zugetragen worden. Das heisst, ich habe Bestätigung, vielleicht ist jetzt ein aktueller Fall, den ich übersehen habe, das gibt es immer wieder bei Asylentscheiden, aber jetzt in diesem Fall habe ich es wirklich sehr genau beobachtet. Und das heisst, die sind rechtsstaatlich korrekt behandelt worden, die Menschen kriegen ein sauberes Verfahren. Wir haben es beschleunigt darum, weil das Menschen sind, wo die Wahrscheinlichkeit, dass sie überhaupt bleiben können, sehr klein ist. Die Schutzquote bei Menschen aus Maghreb, also Marokko, Algerien, Tunesien und Libyen, die ist gegen 0%. Also die ist unter 1%. Es gibt ganz, ganz wenig Ausnahmen. Und die kriegen dann Asyl, auch in einem schnellen Verfahren. Aber bei den anderen ist es ganz wichtig, dass der Entscheid rasch fällt. Da bin ich persönlich überzeugt. Auch für Menschen, die wieder zurückgehen und eine Wegweisung bekommen, ist es richtig, das entspricht meiner persönlichen Überzeugung, dass es möglichst schnell geht. Wenn du dich auf so eine lange Flucht gemacht hast, je nachdem, ist es eine lange gewesen, vielleicht aber auch nicht, wenn du einen Schlepper gehabt hast, der dich hierher gebracht hat, und da erfährst, du darfst nicht bleiben, dann ist das Beste, was dir passieren kann, dass du auch rasch wieder zurückgehst. Dort, wo du herkommst und halt dort nochmal einen Start machst. Weil politisch verfolgt bist du nicht, sonst hättest du hier Asyl bekommen. Ich habe inzwischen viele Menschen, gerade aus diesen Ländern, beobachten können und auch die Berichte aus dem SEM immer wieder gehört. Ich komme zum Schluss, denen geht es oft nicht gut. Viele von denen sind auch pregabalinsüchtig, sind abhängig, sind drogenabhängig. Wir können diesen Menschen hier nicht besser helfen als die Gesellschaft dort, wo sie herkommen, wo ihre Familie ist, wo vielleicht noch eine Grossmami ist, wo sich um sie kümmert. Ich bin überzeugt, auch aus linker Sicht, dass das richtig war, diesen Prozess zu beschleunigen.
Bei den Straftaten, die innerhalb des Asylbereichs begangen werden, ist es auch so, dass ein grosser Teil von Menschen aus dieser Region begangen wird. Man redet oft über Diebstähle zum Beispiel. Vielleicht hat das auch mit Beschaffungskriminalität zu tun, wenn Sie jetzt Drogenabhängigkeit erwähnt haben. Aber was Sie jetzt dort für einen Vorschlag begrüßen, der aus dem Parlament gekommen ist, ist, dass die Personen leichter sollen dann in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn sie mehrfach straffällig geworden sind. Was versprechen Sie sich das von dem konkret, außer dass man sie unter Umständen sehr lange dann halt auch in Haft hat und mit dem auch wieder höhere Kosten generiert?
Gut, das ist jetzt etwas, was wir gesagt haben, das schauen wir an, zwar zusammen mit den Kantonen, auch die Kantone haben das gefordert. Das ist tatsächlich eine grosse Belastung für die Kantonspolizei, wenn es Menschen hat, die im Asylsystem einwandern, also sie übernachten in einem Asylzentrum, in einem Bundesasylzentrum am Anfang, und nachher werden sie straffällig, aber die Schwelle ist so tief, dass sie nicht aus dem Asylverfahren rausgehen unmittelbar. Das Asylverfahren wird weitergeführt. Das ist ein Hin und Her zwischen Polizei und Asylzentrum. Und das ist wirklich für die Polizei ist das nicht gut. Und manchmal tauchen sie dann unter, gehen ins nächste Land und machen dort das Gleiche. Und das kann man besser handhaben, da bin ich überzeugt. Und darum schauen wir das mit den Kantonen an. Man darf nie vergessen, sowohl für Rückführungen wie auch eben für die ganze Strafverfolgung, für die Polizeigewalt an sich, für die Sicherheit im öffentlichen Raum, sind die Kantone zuständig. Und die Kantone müssen letztlich die Massnahmen können ergreifen und wollen ergreifen. Und darum ist die Zusammenarbeit mit den Kantonen ist ganz wichtig. Wir haben darum die Gesamtstrategie Asyl schon am Anfangsjahr aufgeleistet, um bessere Lösungen auch für so schwierige Fragen zu finden.
Jetzt habe ich Sie vorher unterbrochen bei Ihrem Werbespot, den Sie können halten über Ihren Erfolg. Darum dürfen Sie jetzt noch zum zweiten Teil ansetzen. Ich wäre froh, vielleicht einfach in 3-4 Sätzen die wichtigsten Punkte, die Sie noch möchten nennen, eben außer der Beschleunigung der Verfahren.
Also eben das 24-Stunden-Verfahren hat auch dazu geführt, dass es weniger Übernachtungen gibt in den Bundesasylzentren, weil die Verfahren schneller sind. Das hat auch zu einer gewissen Beruhigung, zu einer Reduktion der Sicherheitsvorfälle geführt. Das ist positiv. Was ich aber noch positiver finde, ist, dass ich jetzt durfte zur Kenntnis nehmen, dass in den Bundesasylzentren die medizinische Versorgung und die psychologische Versorgung verbessert ist. Die dort dürfen sein und Schutz brauchen, haben eine bessere Betreuung. Wir haben auch können Seelsorger bringen, auch solche, die sich mit islamischen Flüchtlingen können auseinandersetzen können. Auch das ist etwas ganz Wichtiges für Menschen, die traumatisiert und schlimme Fluchterfahrungen gemacht haben. Das finde ich etwas Positives. Was ich auch positiv finde, ich freue mich darüber, dass ich durch den Bundesrat bringen konnte, dass wir das sogenannte Resettlement-Programm wieder aufnehmen können. Das ist das Resettlement-Programm, ist ein Programm von der UNO, vom UNO-Flüchtlingshilfswerk. Das betreut ja ganz viele Flüchtlingslager auf der Welt. Das sind zum Teil riesige Flüchtlingslager, wo es auch vulnerable Menschen hat, Familien hat, alleinerziehende Frauen mit Kindern. Und die UNO tut die Menschen betreuen und feststellen, dass wenn Menschen gibt, die dort raus müssen, weil sie einfach wirklich in prekären Verhältnissen leben, weil es den Kindern nicht gut geht, weil die Familie nicht weiterkommt, solche Flüchtlinge werden dann auf der ganzen Welt mit diesem Resettlement-Programm verteilt. Das sind dann Menschen, die nicht müssen, irgendwie sich in einem Schlepper oder so eben anhängen, um irgendwo Schutz zu finden, sondern das sind wirklich Leute von der UNO, die die UNO ausgesucht hat. Und das haben wir aussetzen, weil die Flüchtlingszahlen so hoch waren und weil wir über 100'000 Menschen aus der Ukraine hatten, die auch in unser Land geflüchtet sind. Dort haben wir das Programm ausgesetzt und jetzt hat der Bundesrat mir zugestimmt, obwohl zum Teil eben die Kritik sehr heftig ist und die Herausforderungen immer noch gross sind in gewissen Gemeinden. Der Bundesrat hat mir zugestimmt, dass wir wieder anfangen können, solche Menschen auch zu nehmen.
Das sind 45 Personen das ist, jetzt in dem
das
ersten
ist,
Fall.
Das ist ein Anfang. Wichtig ist auch immer, wir haben jetzt eine Höchstzahl bekommen von 400, aber die kommen nur, wenn es Gemeinden gibt und Kantone gibt, die bereit sind, die aufzunehmen, die sagen, wir haben eine Struktur, wir haben eine Schule, wir haben eine Unterbringung für die Menschen. Und das ist die Zustimmung der Gemeinde, ist immer eine Voraussetzung.
Also das heisst, Sie können aber quasi garantieren, dass Kantone und Gemeinden, die ja teilweise in den letzten Jahren durchaus überfordert waren oder stark gefordert, durch die Doppelbelastung, sagen wir mal, von Schutzsuchenden aus der Ukraine und Asylsuchenden aus den bisherigen Herkunftsstaaten, die teilweise wirklich an die Grenzen gekommen sind bei den Betreuungsstrukturen, dass das nicht passiert aufgrund von dem Resettlement-Programm. Das ist gesichert.
Ja. Das ist genau das. Das ist ein Teil von diesem Programm. Darum ist es auch ein gutes Programm und schließt an die humanitäre Tradition von der Schweiz an. Und ich bin sehr froh, dass wir die nicht mehr aufgeben.
Jetzt hören wir nochmal einen Ton, den Sie mitgebracht haben. Das mal von einem politischen Treffen oder aus einem politischen Kontext. Er stammt aus einem Treffen in Chiasso, wo Sie mit Ihrem italienischen Amtskollegen hatten.
Regardesi.
Venga in questo centro di cooperazione di polizia e doganale che è un vero e proprio fiore all'occhiello dell'eccellente cooperazione che
vieles läuft gut, das heißt aber nicht, dass wir uns in allen einig sind, auch zwischen guten Nachbarn gibt es Differenzen.
Jetzt haben wir wegen dem Husten, der da im Hintergrund von der Aufnahme ist, für die, die es nicht verstanden haben, sie haben gesagt, vieles läuft gut, es gibt aber auch Differenzen. Jetzt hat man aber gerade in letzter Zeit können zu Italien lesen, dass es nicht so gut läuft, besonders was die sogenannten Dublin-Fälle angeht. Also das ist ein System innerhalb von der EU, aber eben wir sind dort auch angeschlossen bei Schengen-Dublin, wo es darum geht, dass jemand dort, wo er das erste Mal sich registriert hat als Asylsuchender, dort muss eigentlich sein Gesuch auch behandelt werden und wenn die Person in ein anderes Land geht, darf man sie zurückschicken. Italien nimmt die Leute im Moment einfach nicht zurück. Warum läuft es so schlecht mit Italien in diesem Bereich?
Also wichtig ist zu wissen, Italien macht das mit allen anderen Ländern genau gleich. Sie nehmen sie nicht von Deutschland, sie nehmen sie nicht von Frankreich. Sie tun sich in dem Sinn, als an die vereinbarten Regeln innerhalb des Schengen-Dublin-Raums nicht halten. Und darum kommt die Kritik nicht nur von der Schweiz, sondern von ganz Europa. Das Treffen, das wir dort hatten, an der Grenze, das ist eigentlich sehr positiv verlaufen. Wir haben ein gemeinsames Polizeizentrum, das sind wir dort besuchen. Schweiz und Italien arbeiten dort hervorragend zusammen in der Polizeizusammenarbeit. Und das Er hat an dieser Medienkonferenz gesagt, er anerkennt, dass wir ein Problem haben. Und er hat mir eigentlich versprochen, sogar öffentlich, dass er zurückkommt und eine Lösung für die Dublin-Fälle möchte präsentieren. Das hat er mir dort zugesichert. Und das war eigentlich sehr, sehr positiv gewesen. Das hätte ich nicht erwartet. Weil er eben Italien in dieser Sache sich nicht mit sich diskutieren lassen. Sie haben gesagt, wir haben so viele Anlandungen vom Mittelmeer, wir haben so eine grosse Verantwortung, wir können das nicht mehr tragen, das System. Wir unterstützen das nicht mehr. So sind sie eingestiegen. Jetzt, an diesem Gespräch ist es erstaunlich gut gelaufen. Der Biante Dosi ist mir gegenüber sehr, sehr offen und positiv. Und da hat mir dann erklärt, warum. Das ist eigentlich noch eine schöne Geschichte, wenn ich darf, möchte ich dir noch schnell erzählen. Ich habe als junger Mann, kurz vor der Matur und nachher der Sommer nachher, habe ich zwei Sommer in Italien verbracht. Im Erdbebengebiet damals in Süditalien. Und habe mich als Freiwilliger bei Caritas gemeldet und bin dort gegangen. Mauern bauen, Strassen absichern. Ich habe mit Italienerinnen und Italienern, mit Maurern, mit Bauern zusammen wirklich angepackt, als ganz junger Mann. Und dort habe ich Italien kennengelernt, dort habe ich auch ein bisschen gelernt, italienisch reden. Ich habe eine wunderbare Zeit als Zeit erlebt. Wir haben auch wunderbar gegessen dort. Das war grossartig. Also die Köchin hat wirklich, man muss sich das vorstellen, das war so eine einheimische Frau, die am Morgen früh hat die Pasta aufgehängt in der Küche. Oder? Die hat selber Pasta gemacht. Wir haben zweimal am Tag so ein richtig dreigängiges italienisches Menü essen. Also für mich war das ein grossartiges Erlebnis. Und so habe ich Italien in mein Herz geschlossen. Und ich habe das dem Botschafter erzählt. Und der Botschafter wiederum hat in Vorbereitung von diesem Gespräch im Innenminister erzählt, dem Biante Dosi. Und der Biante Dosi sagt mir, er sei dort aufgewachsen. Er kommt aus diesem Erdbebengebiet und er hat wirklich sein Herz aufgemacht und hat gesagt, ich sehe, wenn ihr ein Problem habt, ich möchte euch helfen.
Aber nützt hat es dann doch nicht.
Er hat eine Chefin, und ich weiss nicht, wie sich die dazu geäussert hat, aber es ist so, ich habe jetzt auch nachgedoppelt, er hat doch eine Lösung vorgeschlagen. Aber ich glaube, die Lösung kommt sowieso beim Schengen-Dublin. Das ist noch wichtig vielleicht. Wir haben jetzt, Europa hat sich ja zusammengerauft und hat den EU-Migrations- und Asylpakt beschlossen. Und das ist eigentlich ein wichtiges Instrument, weil es auch Solidarität zwischen den europäischen Ländern zum ersten Mal organisiert. Es ist ein Instrument, es ist ein politischer Kompromiss. Es gibt Sachen, wo man gut finden kann und wo man schlecht finden kann. Aber am Schluss ist ganz Europa zusammengegangen und gesagt, so, jetzt machen wir gemeinsame Asylpolitik. Und ein Teil von dem muss die Schweiz, weil sie assoziiert ist mit Schengen-Dublin, auch übernehmen. Und unter anderem ist dort der Solidaritätsmechanismus drin, der sagt, wir wollen die Grenzländer entlasten, oder? Indem wir in den anderen Ländern allenfalls Flüchtlinge übernehmen oder sonst auch Fachleute schicken oder Geld schicken an die Länder. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich solidarisch zu zeigen. Aber die Voraussetzung, dass die Ausserländer, die Grenzländer, können profitieren von diesem Solidaritätsmechanismus, ist, dass sie die Flüchtlinge gemäss Dublin wieder übernehmen. Oder? Darum bin ich zuversichtlich, dass Italien wieder einsteigen in das System. Und ich hoffe immer noch, dass es vorher gelingt mit dem Versprechen, das ich bekommen habe. Aber spätestens dann, das heisst Mitte nächstes Jahr, wenn der Asyl- und Migrationspakt vollzogen wird, der ist beschlossen, der wird umgesetzt, egal was die Schweiz entscheidet, spätestens dann sollte das Dublin-System wieder funktionieren. Und auch hier, das zeigt einerseits, wir kommen auch gerade in dieser Migrationsfrage nur zusammen weiter. Es braucht gemeinsame Lösungen, die Idee, dass man mit Abschottung und irgendwie einem harten Auftreten gegenüber anderen Ländern weiterkommt, die ist absurd.
Also sind wir wieder bei ihrem Motto, zusammen geht es besser. Jetzt muss ich mal unterbrechen, weil sonst wird das dann Monolog.
Entschuldigung, das ist jetzt ein bisschen lang gegangen.
Also ich glaube, der EU-Migrationspakt, das ist auch ein Thema, das in der Schweiz durchaus nicht unumstritten ist. Da können wir vielleicht nachher in der Fragerunde noch etwas dazu, sonst kann ich dann noch einen reinschleifen, wenn wir noch Zeit haben. Aber ich möchte nur ein letztes Thema ansprechen, bevor wir eben nachher zu der Frage aus dem Publikum kommen. Und zwar, jetzt haben wir ja heute Abend viel über Migration, über Asylzuwanderung geredet, wir haben über Weltpolitik geredet. Aber Sie haben ja eigentlich ein Justizdepartement, das noch ein paar andere Themen hat, neben all dem. Eins, das ich da noch gerne ansprechen würde, sind die internationalen Adoptionen. Weil da hat der Bundesrat vor kurzem einen recht weitgehenden Entscheid getroffen. Und zwar hat er beschlossen, dass er die möchte verbieten. Also nicht irgendwie strengere Regeln einführen oder was auch immer, sondern ein striktes Verbot. Das ist gefolgt auf Fälle, die ans Licht gekommen sind, unter anderem aus Sri Lanka, wo Babys ihren Müttern unfreiwillig weggenommen worden sind. Also die Mütter, die eigentlich nicht haben wollen abgeben und dann in die Schweiz gekommen sind. Aber trotzdem, es ist ein sehr drastischer Schritt. Warum geht der Bundesrat so weit?
Wir haben eine Expertengruppe eingesetzt, weil die Fälle ans Tageslicht gekommen sind und haben sie gefragt, was müssen wir machen. Und die Expertengruppe hat gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die machen eine Reform, könnt euch auf weniger Länder konzentrieren und dort sehr viel genauer anschauen. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, man sagt, wir dienen internationale Adoptionen gar nicht mehr bewilligen. Und wer sich möchte engagieren als Familie, als Eltern, der könnte zum Beispiel stattdessen einen Pflegeplatz zur Verfügung stellen für die vielen Kinder, die einen Pflegeplatz in der Schweiz, die in der Schweiz sind und einen suchen und keinen haben. Also das sind die zwei Varianten gewesen. Und die internationalen Adoptionen sind enorm stark zurückgegangen in den letzten Jahren. Es gibt nur noch etwa 30 Fälle und trotzdem müsste im Reformszenario jeder Kanton seine Expertise und seinen Aufwand noch höher treiben als bis jetzt. Und darum haben wir gefunden, wir gehen jetzt den anderen Weg und sagen, wir bewilligen die in Zukunft nicht mehr. Es ist ja letztlich auch zum Schutz der Kinder und der geht vor. Aber ich habe jetzt das Zugeständnis gemacht, dass wir beide Varianten werden in die Vernehmlassung bringen, dass man auch wirklich sieht, was sind Vor- und Nachteile von beiden und dann kann das Parlament selber entscheiden, welchen Weg das es gehen will. Mir ist es wichtig, dass man den Entscheid wirklich, das geht jetzt noch zwei Jahre, bis die Vorlage tatsächlich ins Parlament geht. Mir ist es aber wichtig, jetzt die Diskussion zu lancieren. Ich habe genau gewusst, das ist kein einfacher Entscheid. Auch für mich, auch für einen Bundesrat, ist er nicht einfach gewesen. Aber vielleicht, ich denke, wenn schon, dann tun wir es frühzeitig machen und geben dieser gesellschaftlichen Diskussion, die es hier braucht,
Es ist ja auch ein schwieriger Entscheid für Paare, die adoptiert haben, die Kinder aus dem Ausland adoptiert haben. Sie sagen, jetzt war die Zahl der Fälle relativ gering oder relativ tief in den letzten Jahren, ungefähr bei 30, aber früher waren es deutlich mehr gewesen. Heisst dann das Verbot im Umkehrschluss eigentlich auch, dass die Familien, die sich für das entschieden haben, eigentlich etwas falsch gemacht haben, sollten sie sich selber quasi hinterfragen und sich einen Vorwurf machen, dass sie vielleicht zu wenig Fragen gestellt haben damals, dass sie zu fest davon ausgegangen sind, das wird schon alles irgendwie seine Ordnung haben?
Nein, das möchte ich. Ich möchte diesen Eltern auf keinen Fall unterstellen, dass sie schlechte Absichten hatten. Auf keinen Fall. Ich bin überzeugt, die sind mit ganz gutem Willen dorthin gegangen, die sind überzeugt gewesen, man tut etwas Gutes. Und ich glaube, in den meisten Fällen haben sie auch etwas Gutes gemacht. In den meisten Fällen, oder in vielen Fällen, sind die Adoptionen in dem Sinn gelungen, dass es positiv ist für die Eltern und positiv ist für das Kind, das hier angekommen ist. Aber es gibt auch die anderen Fälle. Jetzt die Beispiele Sri Lanka, die sind so plötzlich erfahren oder realisieren die Kinder, dass die Eltern, die sie gemeint haben, sind ihre Eltern, gar nicht ihre Eltern sind. Die Dokumente sind gefälscht, die stimmen gar nicht. Und das bei diesen Kindern löst das eine riesige Orientierungslosigkeit aus. Und das haben wir übrigens auch beschlossen, das habe ich im Bundesrat beantragt und ist durchgekommen, dass wir jetzt auch die Rechtsgrundlage bekommen, dass wir auf der sogenannten Herkunftssuche als Bund dürfen unterstützen. Bis jetzt haben wir das nicht dürfen. Wir haben keine Rechtsgrundlage gehabt. Also die Menschen zu begleiten, die sich jetzt auf den Weg machen, zum Beispiel nach Indien, um herauszufinden, weil es sind tatsächlich meine Eltern, sind die wirklich tot oder leben die noch? Und wenn sie leben, möchte ich sie treffen und, was, und sie dort bei dem zu begleiten, das ist ganz wichtig. Es ist wirklich, ich habe auch einige Zuschriften bekommen von Kindern, die das erlebt haben. Und für die ist es wirklich nicht einfach. Das steckt hinter diesem Entscheid.
Jetzt muss ich noch schnell eine Klammer auftun. Und zwar haben Sie es jetzt ein paar Mal betont, Sie haben etwas im Bundesrat gebracht und Sie sind damit durchgekommen im doch ja, bürgerlich dominierten Bundesrat. Wie funktioniert eigentlich die Zusammenarbeit so? Wenn man immer von dieser bürgerlichen Dominanz von dem 2 FDP, 2 SVP gegen den Rest gehört?
Das ist ganz einfach.
Man hat aber nicht so den Eindruck, es sei so einfach, aber okay.
Es gehen 7 Ideen im Bundesrat und eine kommt raus.
Und das ist dann häufiger eine Idee von den beiden SVP oder den beiden FDP?
Ich glaube, das ist zu einfach, die Darstellung. Ich glaube, wenn man sein Dossier gut begründen kann, kann aufzeigen, dass man mit dem auch die Chance hat, eine Mehrheit in der Bevölkerung zu haben, eine Mehrheit im Parlament zu haben, dann kommt man auch durch. Fast immer.
Haben Sie da und, vielleicht auch ein bisschen Lehrgeld?
Und ich meine, es ist natürlich schon so, der Bundesrat hat ein grosses Interesse, dass am Schluss er nicht verliert bei Volksabstimmungen. Und das ist ja dann immer die Korrektur. Wenn der Bundesrat etwas vorschlägt und die Bevölkerung sagt nachher nein, dann ist das natürlich für alle, egal aus welcher Partei sie kommen, der Aufruf, weißt du was, wir müssen vielleicht mit allen Seiten ein bisschen mehr Kompromiss machen, als wir das bis jetzt gemacht haben. Und insofern funktioniert unser politisches System sehr gut.
Also das heisst, der Bundesrat hat ein bisschen Lehrgeld müssen zahlen und Sie vielleicht auch?
Ich stand dazu, dass ich viel gelernt habe im letzten Jahr. Ich habe auch viele Entscheidungen getroffen, viele personelle Entscheidungen. Ich habe jetzt aber, ich finde, ein hervorragendes Team. Ich bin gut ausgerüstet und ich gehe mit einem sehr guten, selbstbewussten Gefühl jeweils im Bundesrat. Und ich arbeite sehr gerne zusammen mit meinen 6 Kollegen. Ich möchte das wirklich betonen. Ich habe letztens den Albert Rösti bei mir zum Fondue gehabt. Einfach so. Einfach so. Ich habe nicht einmal lobbyiert für irgendetwas. Sondern einfach das Gefühl gehabt, weißt du was, komm, jetzt gehen wir mal, jetzt tun wir mal einen Abend zusammen verbringen. Einfach so. Und Therese und Tracy sind auch dabei gewesen, die mögen sich sehr gut. Und das war einfach ein schöner Abend gewesen. Und so muss es doch sein. Wir geben uns in der Sache zum Teil wirklich, also gut sein ist jetzt ein bisschen sehr. Wir dienen unsere Argumente ganz klar darlegen und das geht dann manchmal auch ein paar Mal hin und her. Dann wird ein Entscheid getroffen. Und dann gehen wir zusammen ein Bierchen trinken. Und so funktioniert die Schweiz, hat sie schon immer funktioniert. Und so funktioniert auch der Bundesrat. Und ich bin nach wie vor, ich finde es eine grosse Ehre und ich bin sehr stolz, dass ich darf meine Anliegen, den Teil von der Schweiz, den ich vertrete, dort einbringen.
Da wären wir natürlich. Da wären wir natürlich gerne dabei gewesen und hätten zugelassen, was bei so einem Bundesratsfondue so besprochen wird. Aber jetzt kommt noch das, was ich am Anfang versprochen habe, der Einspieler, wo das Highlight von diesen vier Tönen ist, finde ich. Es ist nämlich eine Schnitzelbank von Ihnen höchst persönlich. Und bevor wir ihn jetzt hören, geben Sie uns doch ein bisschen Kontext, weil ich weiss nicht, wie viel Bastel das es da im Publikum hat. Wo haben Sie den Vortrag? Also der Fasnacht ist, glaube ich, klar, aber wo genau? Und machen Sie das jedes Jahr?
Kommt er jetzt?
Nein,
Sie müssen zuerst muss ich sagen.
Kontext geben.
Ah ja, okay, zuerst der Kontext. das ist tatsächlich der Parteitag. Es war zur Verabschiedung von Alain Berset. Und es ist wirklich, ich bin gerade von der Fasnacht gekommen.
Gut, dann hören wir rein.
Lieber Alain, da ist für dich. Der Berse sagt Adje, er muss einmal verschnaufen. Drei Tage später kommt er zurück und will noch weiter rauf. Ja, das Mal will er ganz allein in Straßburg landen. Jetzt habe ich den Sinn vom Frankreich-Testflug endlich verstanden.
Also die Lachen und der Applaus sagen mir, dass man den Spruch in Bern durchaus auch verstanden hat. Herr Berse und seine Leidenschaft für die Privatfliegerei, das wäre meine Abschlussfrage. Herr Jans, haben Sie eigentlich auch so ein geheimes Hobby, das Sie uns heute noch verraten wollen? Weil irgendwann kommt es sowieso raus.
Ja, aber nicht so ein teures. Ich tue leidenschaftlich gerne Schlagzeug spielen und gehe immer noch zweimal im Monat mit meiner Band proben. Und ganz, ganz selten haben wir sogar noch Konzerte.
Aber Sie haben ja sogar in der Bundeshausbank gespielt, von dem er so geheim ist, dass jetzt auch wieder nicht das Hobby. Aber es soll gelten. Soll gelten. Danke vielmals, dass Sie da gewesen sind heute Abend, Bundesrat Jans. Wir schätzen sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Merci vielmals. Vielen Dank. Merci. Merci vielmals.